Der Podcast von
Tanja
und Rick. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und warte auf den Tag. Herzlich willkommen zu Parallelwelten Nummer 4. Wir sind wieder da.
Ja.
Das war ein kurzes Intro. Rick, du sitzt mir gegenüber, wie geht's dir?
Überall Gefahr um uns, überall Gefahren und welcome to PW Number 4.
War das jetzt ein Rap-Zitat?
Das war Materia. Niemand bringt Warten um.
Immer mehr von gemischtem Hack kopiert.
Ja, einmal habe ich das jetzt gemacht.
Na gut, sei dir verziehen.
Also kurz, damit sich die Leute das Szenario hier kurz vorstellen können, wie wir uns wieder getroffen haben. Wir sind wieder bei Tanja E-Bike zu Hause.
Ich habe mit den Augen gerollt.
In Köln-Deutz. Und Tanja hat mir so einen Streuselkuchen hier hingestellt. Mir wurde ein Kaffee gemacht, ein Wasser. Und wir können jetzt wieder einfach mal eine neue Folge aufnehmen.
Man muss Rick nämlich heute zugute halten. Er hat sich den Kaffee und den Kuchen auch verdient, denn er war tatsächlich mal pünktlich, sogar überpünktlich. Wir hatten uns auf 17 Uhr verabredet und es hätte mir gerade so gereicht, vor der zweiten Einheit den Podcast aufzunehmen. Und deshalb hat sich Rick besonders beeilt mit seiner Einheit und war schon um 16.30 Uhr hier. Deshalb absolut verdient ein Stück Kuchen für den Herren.
Vielen Dank, vielen Dank.
Partner des Podcasts, wie eh und je, Rose Bikes. Und wir können euch hier als Erste was Interessantes anteasern. Was ist es denn, Rick?
Ja, ab Ende Mai wird man das schon auf den Plakaten in Köln sehen können. Genau, wenn ihr mit dem Rad durch die Stadt fahrt und dann steht man an der ein oder anderen Ampel öfter mal. Deswegen Augen auf. Vielleicht seht ihr ja schon was und bevor ihr seht, hört ihr es hier im Podcast. Auf rosebikes.de/plus könnt ihr euch ab dem 10. Mai anmelden und dann gespannt warten, was da auf euch zukommt. Ich kann euch verraten, es ist was echt Fettes. Es hat was mit moderner Mobilität zu tun. Super, super cool. Mehr dürfen wir noch nicht verraten. Wir dürfen euch nur das verraten. Aber seid gespannt, es wird cool.
Hashtag Car is over.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe gerade schon gesagt, mich würde es tierisch nerven, wenn ich heute Abend noch mal trainieren müsste. aber macht dir das nichts aus?
Nee, ich bin ja ein Fan von Doppeleinheiten und bin ja auch als Triathlet aufgewachsen. Da gehört es ja dazu, dass man abends eigentlich immer noch ins Schwimmtraining geht oder noch eine zweite Einheit macht. Und deshalb bin ich da relativ entspannt.
Ja, ich bin auch schon heute 4 Stunden geradelt. Also es war nicht, also man könnte auch sagen 2 Einheiten, es waren aber nur 20 Minuten dazwischen. Ich bin auch 2,5 Stunden auf der Rolle gefahren mit 4x15 Minuten K3-Intervallen, also Kraftintervallen.
Unangenehm.
Man muss sich vorstellen, das läuft bei mir dann so, dass ich 15 Minuten lang auf einer Umdrehungszahl von 50, also sehr, sehr niedrig, fahren muss. Bei 80% meiner FTP, das sind dann so 320 Watt oder so. Und das auf der Rolle tat weh. Ich habe geschwitzt wie ein Iltis und habe auch gerade schon gesehen, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, weil ich glaube, ich so viel Wasser ausgeschwitzt habe. Und dann bin ich direkt danach, also nachts, ich habe, als ich die Intervalle dann fertig hatte, waren das 2,5 Stunden auf der Rolle und dann war ich froh, als ich das Programm beendet hatte, bin ich nochmal rausgegangen, bin nochmal 1,5 Stunden mit meinem Gravelbike umhergefahren, um die 4 Stunden, die auf dem Trainingsplan standen, voll zu machen. Und ich bin jetzt heilfroh, dass mein Training für heute fertig ist. Und so abends nochmal trainieren, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber
ja, ich muss sagen, meine erste Einheit war halt relativ kurz. Ich bin heute nur einen Test gefahren. Deshalb waren es nur 1,5 Stunden. Und deshalb bin ich noch guter Dinge, dass die zweite Einheit noch Spaß machen wird.
Ja, ich wünsche, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall gleich, wenn ich nach Hause fahre. Ich muss noch einkaufen, also
Das harte Leben. Radfahrer und Vaters.
Eines Daddys. Weil das Problem war, du hast es sicherlich gerade mitbekommen, kurz vor der Aufnahme hat meine Frau angerufen. Sie war ein bisschen wutentbrannt, weil eigentlich sollte sie einkaufen gehen. Aber ich bin losgefahren, habe natürlich nicht mehr in den Kofferraum geschaut. Und im Kofferraum ist der Kinderwagen und die Trage und ihr Portemonnaie. Und somit habe ich alles mitgenommen. Deswegen muss ich jetzt gleich einkaufen gehen.
Das heißt, es ist deine eigene Schuld, dass du noch einen Termin hast.
Richtig. Okay. Das zum tagesaktuellen Geschehen. Wir treffen uns ja einmal im Monat, jetzt schon zum vierten Mal. Mir macht es immer sehr viel Spaß. Und wir haben jetzt Anfang Mai und diesmal reden wir über den April. Was ist denn in der Radsportwelt so im April los gewesen, sowohl bei uns beiden persönlich als auch allgemein in der Radsportwelt?
Ja, also wie wir beim letzten Mal ja gesprochen haben, standen für mich zwei Rennen auf dem Plan mit Brabantse-Pil und Liège, Bastogne-Liège. Das heißt, die ganzen Ardennen-Klassiker liefen und wir waren auch mehr oder weniger beteiligt. Also ich war beteiligt, du nicht. Du warst währenddessen wo?
Ich bin die Türkei-Rundfahrt gefahren im April, das war's.
Genau, ansonsten lief noch parallel die Tour de Romandie, nicht wirklich parallel, aber jetzt.
Ja.
Und LC Jacobs war am Wochenende ein Luxemburger, 2-Etappen-Rennen mit einem kurzen Prolog bei den Frauen.
Wollen wir einfach mal reden, wie es bei uns persönlich lief, bevor wir dann den Rest auch noch abfrühstücken?
Ich kann es kurz machen, schlecht. Also bei mir hat es mit Brabantse-Pil ging zunächst erstmal gut los, ich habe mich wohl gefühlt, war in guter Position und da bin ich gestürzt nach 5 Kilometern und bin dann wieder ans Feld rangefahren, aber das Tempo war schon sehr hoch, weil man dann direkt zu Beginn auf so eine kurze Runde gefahren ist mit 3 Anstiegen und da war halt klar, Position ist total entscheidend. Das heißt, es wurde halt richtig schnell da reingeheizt und in dem Moment, als ich eigentlich wieder ins Feld reingefahren bin nach dem Sturz, habe ich gemerkt, dass mein Vorderrad einen richtigen Schlag hat und es wurde immer schlimmer. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich muss ich wechseln, aber wenn ich jetzt wechsle, ist die Chance, dass ich nicht mehr ans Feld rankomme, relativ hoch. Habe mich dann aber fürs Wechseln entschieden, weil ich finde halt, Vorderrad ist immer so, wenn da das Carbon aufgibt, dann tut man sich richtig weh. Und mein Mechaniker hat danach auch gemeint, es war eine gute Entscheidung, weil ich die Felge richtig zerstört hatte. Dann bin ich glaube, knapp 10 Kilometer hinterm Feld hergefahren, irgendwo im Konvoi, bis ich wieder reingekommen bin, da das Tempo so hoch war. Und dann war ich halt eigentlich schon so kaputt, so fritte, dass das Rennen für mich dann auch nicht mehr lange ging. Und Lüttich, gut, was soll ich sagen, du hast mir beim letzten Mal ja schon den Tipp gegeben, direkt den Schlüssel ins Trikot zu packen. Und nachdem ich auch von, zum Beispiel Andi Stauf hat mir auch nur so eine Nachricht geschrieben, viel Spaß morgen, Lachsmiley. Wenn man solche Nachrichten bekommt, dann weiß man schon, wie das Rennen laufen wird. War aber so eigentlich ganz schön. Die ersten 50 Kilometer konnte ich gut meinen Job machen, habe die Mädels vorne in die Anstiege reingefahren und in die schnellen Abfahrten. Von dem her war ich zufrieden, obwohl es dann ein einsamer Tag im Gruppetto durch die Ardennen war.
Ja. Ja, also zum ersten Rennen von außen hört sich ja so an, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu.
Ja.
Und haben wir schon oft im Podcast besprochen, dass bei den Klassikern, wenn da nicht alles zusammenläuft, dann ist da eh ganz schwierig. Und ich meine, zu Lüttich, Bastogne, Lüttich, meine Kumpels von War haben Rix-Tipp, da musste ich auch sehr schmunzeln, dass sie das so gemacht haben.
Ja.
LBL steht dafür, lieber bleiben lassen.
Ich habe das gesehen morgens, ich glaube morgens oder am Abend vorher und es hat mich sehr amüsiert, aber nicht sehr motiviert, muss ich sagen.
Ja, aber das Heftige bei der Frauenedition von Lüttich, Bastogne, Lüttich ist ja, dass ihr eigentlich den entspannteren Teil des Männerrenns, den lasst ihr ja weg. Ihr fahrt einfach direkt von Bastogne nach Lüttich, also eigentlich nur das harte Programm, nur den harten Teil vom Parcours, den fahrt ihr halt vom Start weg. Also da Respekt, dass das Frauenrennen so hart ist, dass du auch einfach am Start stand, dass du mitgefahren bist. Ich bin natürlich noch nie gefahren und muss das auch, wäre auch schön, wenn das so bleibt. Aber hey, sicherlich, wenn man am Start steht, trotzdem eine coole Erfahrung.
Total, deshalb bin ich auch, als wir dann abgehängt waren, habe ich mich auch dazu, ich hätte dann eigentlich in den Camper einsteigen können in der nächsten Verpflegungsstelle, aber ich wollte dann auf jeden Fall mal La Redoute fahren, weil ich hoffe ja, dass ich nie mehr auf dem Kader stehe für Liège. Deshalb dachte ich, es wird so meine einzige Möglichkeit und da habe ich dann auch festgestellt, selbst wenn ich bis dahin durchgehalten hätte, jetzt wäre spätestens vorbei, weil das ist dann schon sehr steil und es ist ein ganz komischer Anstieg, man denkt, es ist vorbei. aber es geht dann einfach immer noch einen Kilometer weiter. Und gefühlt ist in den Ardennen so, man sieht das Ende des Anstieges, denkt man, und dann ist man oben, aber irgendwie geht es ständig weiter. Also es sind ganz komische Anstiege, nicht zu empfehlen. Aber tendenziell eine sehr schöne Gegend, wenn man Anstiege mag.
Ja.
Wie war es bei dir?
Bei mir? Ich versuche mich kurz zu halten. Genau, ich glaube das letzte Mal, die letzten Rennen, die ich gefahren bin, waren die belgischen Klassiker. Dann habe ich ja nochmal eine kurze Pause gemacht und habe dann trainiert ordentlich, um dann die Türkei-Rundfahrt zu fahren. Und ich muss sagen, es war eine der schönsten Rundfahrten, die ich so gefahren bin bis jetzt in meiner Karriere. Das lag einfach daran, dass...
Am guten Wetter.
Ja, das Wetter war ja eigentlich wirklich schön in Großteils. Also du sprichst es schon an, die ersten 2-3 Tage waren nicht so toll. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind da hingeflogen. Und gerade da Mitte April war das Wetter jetzt auch nicht so toll hier in Köln, dass ich mir dachte, geil, endlich in die Türkei, geiles Wetter. Und dann habe ich schon die Wetter-App geöffnet und dachte mir schon so, aber die ersten 1-2 Tage sieht aber extrem kalt aus, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Vielleicht habe ich den falschen Ort geschaut oder so. Wir sind aber auf jeden Fall nach Kappadokien geflogen, in die Höhe, auf 1500 Meter oder so war das. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind erst Düsseldorf-Istanbul geflogen und dann Istanbul, was weiß ich, wie die Stadt hier hieß, wo wir hingeflogen sind, habe ich vergessen. Kayseri hieß das. Und dann sind wir in Kayseri ausgestiegen und es war schon so Schneeregen, als wir da angekommen sind. Dann dachte ich mir, okay, egal, erstmal abends, war dunkel, erstmal ins Bett nach dem Reisetag. Morgen sieht die Welt schon anders aus. Dann sind wir aufgestanden am nächsten Tag und ich gucke raus aus dem Fenster und es war wirklich alles komplett weiß. Komplett weiß. Also selbst die Straßen, die wir den Tag vorher gefahren sind, waren einfach Schneesturm, Eissturm, waren zugeschneit, man sah keine Straßen mehr. Dann haben wir gefrühstückt. Man kann sich vorstellen, in der Türkei war es jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie unser komplettes Equipment dabei hatten. Es gab kein Zeitfahren, deswegen haben wir keine Rollen mitgenommen. Dann war erstmal so, okay, draußen können wir nicht fahren. Dann hat zum Glück André, weil er die Organisatoren ganz gut kannte, hat 2 Rollen organisiert. Da müsst ihr euch vorstellen, ja, haben sich die 7 Fahrer auf diese 2 Rollen eingeteilt über den ganzen Tag. Und als dann gerade alle fertig waren mit Training, kam dann auch schon nachmittags, also im Vormittag kam schon die Info, ey, die Etappe, so wie sie geplant ist, findet auf jeden Fall nicht statt, die ist abgesagt. Und dann am Nachmittag kam die Info, hey, der Organisator hat eine Ersatzetappe gefunden. Wir fahren direkt nach Konya, da sollte die 2. Etappe stattfinden. Und wir fahren als 1. Etappe einfach nur die letzten 70 Kilometer von der 2. Etappe. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Und weil auch den Tag danach sollte es noch sehr kalt sein. Und dann sind wir eigentlich eine sehr abenteuerliche Tour in so einem Minibus gefahren mit dem Team. Weil also wir sind einfach durch den Schneesturm gefahren. Ich kann mich daran erinnern, dass Greg Henderson irgendwann mal von hinten gesagt hat, so, Leute, denkt ihr eigentlich, ist es ein gutes Zeichen, dass wir die Einzigen hier auf der Straße sind, die Auto fahren? Was denkt ihr, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Dazu muss man sagen, dass wirklich das ein oder andere Auto lag links und rechts im Graben. Also das war wirklich ein Abenteuer pur. Aber als wir dann endlich mal, glaube ich, nach 2,5-3 Stunden Bustour angekommen waren in Konya, wussten wir dann, okay, morgen die 1. Etappe, 70 Kilometer Flachetappe. Ja, 1. und 2. Etappe waren dann im Konya, wie du schon angesprochen hast. Es lag zum Glück kein Schnee mehr, aber es waren trotzdem nur so Temperaturen um den Gefrierpunkt, maximal irgendwie 4 Grad Tagestemperatur die ersten 2 Etappen. Das war sehr, sehr kalt. Und dann in der 3. Etappe sind wir dann aus dieser Region endlich runter ans Meer gefahren. Und also sind wir mit 5 Grad vielleicht gestartet und dann im Ziel hatten es schon 24 Grad. Und ab dann war die Rundfahrt wirklich, was ich meine, so eine meiner Lieblingsrundfahrten, weil du musst dir vorstellen, logistisch war es dann wirklich so, du bist im Hotel aufgestanden, hast gefrühstückt, bist runtergegangen, auf dein Rad gesetzt, bist 2 Kilometer zum Start gefahren, hast dich eingeschrieben, bist die Etappe gefahren, bist ins Ziel gekommen, dann hat der Pfleger gesagt, das Hotel ist 3 Kilometer von hier, bist du mit dem Rad ins Hotel gefahren und der Tag war beendet in dem Sinne, also so ging es in den letzten 6 Etappen.
Ja, perfekt.
Dass es logistisch halt einfach super cool war. Und zum Sportlichen kann ich, glaube ich, vorweg sagen, dass es sehr, sehr schade war, dass wir keine Etappe gewonnen haben. Wir sind ja wirklich mit einem sehr, sehr guten Sprintzug dahin gefahren, alles für André, damit er eine Etappe gewinnen kann. Und ich glaube, er war zweimal Zweiter, einmal Dritter, fast in jedem Sprint eigentlich nur in den ersten 5. Und
gut, ihr wart ja auch sehr dominant als Sprintzug. Also ich glaube, die Leute, die sich die Etappen angeschaut haben, es war ja eigentlich, also ihr wart ja ständig vorne. und eigentlich ein perfektes Leadout.
Ja, definitiv. Also wir haben auf jeden Fall die beste Sprintvorbereitung da gehabt. Ich bin auch persönlich sehr zufrieden mit dem Job, den ich mal machen konnte als Anfahrer. Glaube ich, habe ich das sehr gut hinbekommen. Bin mit meiner sportlichen Performance sehr, sehr zufrieden gewesen. War sogar teilweise überrascht. Man muss sich vorstellen, Türkei-Rundfahrt war ein HC-Rennen, also sozusagen eine Stufe unter der World Tour. Aber das Fahrerfeld war sicherlich gut, aber es war jetzt anders als ein World Tour Starterfeld. Es waren drei World Tour Teams am Start mit Quickstep, mit Astana und wir. Und da war noch natürlich ein sehr, sehr gutes Pro Conti Team mit dabei, mit Alpecin Phoenix. Die kann man eigentlich als World Tour Team rechnen, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und ja, dann im Sprint, jeder hat es gesehen. Also leider waren Mark Cavendish und Jasper Philipsen immer einen Tick schneller. Trotzdem, unsere Sprintvorbereitung war super und auch die Ergebnisse waren top. Der Sieg hat sicherlich gefehlt. Das hat uns alle ein bisschen gewurmt oder ich schätze mal, wir hätten es schon verdient gehabt, so einen guten Job, wie wir gemacht haben.
Absolut.
Aber es hat Bock gemacht, die Rundfahrt. Also selbst wenn es berghoch ging, im World Tour Feld bin ich ja dann auch einer, der mal irgendwann Probleme kriegt. Aber bei der Türkei-Rundfahrt war das wirklich so, dass man sich dachte, ah cool, da ist ein Berg im Finale, geil, dann hängen wir ein paar Fahrer ab.
Ja.
Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, bei der einzigsten Bergankunft, die es gab. Bei der einzigen Bergankunft war es so, dass ich glaube, ich wurde abgehangen. Also der Berg war 16 Kilometer und ich bin einfach 6 Kilometer vom Ziel abgehangen worden, als die Gruppe noch so 30, 35 Fahrer, nur noch 30, 35 Fahrer im Hauptfeld waren. Und eigentlich ist das ja, also das erlebe ich nie.
Ja.
Ich habe mich natürlich ein bisschen reingesteigert dann, habe dann auch alles gegeben, bin mit hochgefahren, war schon cool. Aber da musste ich auch schmunzeln und habe mir gedacht, okay, also bei der World Tour Bergankunft bin ich halt eigentlich nach einem Kilometer abgehangen oder lass schon direkt unten reißen. War mal eine coole Erfahrung, es hat sehr viel Spaß gemacht und das war auf jeden Fall cool. Jetzt komme ich dann direkt zum eher negativen oder unschönen Teil, dass dann die Türkei-Rundfahrt sicherlich das war die letzte Vorbereitung vorm Giro, als wir dann aber, oder kurz nachdem wir wieder in Köln waren, hat uns dann das Team angerufen, also André und mich, und hat sich dazu entschieden, uns nicht mitzunehmen zum Giro. Die werden alles auf die Gesamtwertung setzen. Wir haben ein Team komplett um Dan Martin gebildet und werden eigentlich ohne Sprinter zum Giro fahren, was uns natürlich auch völlig überrascht hat, weil wir das eigentlich seit dem Januar-Trainingslager haben wir alles darauf angerichtet, sind Klassiker weniger gefahren, sind Türkei deswegen gefahren, haben trainiert deswegen. Es war natürlich sportlich gesehen schon eine Enttäuschung, dass man dann den Giro nicht fährt.
Glaube ich, ja.
Also ich persönlich konnte es auch nicht ganz verstehen, sage ich mal, dass so wie es kommuniziert wurde, auch fand ich ein bisschen komisch. Aber sicherlich hat das Team seine Gründe und sie fahren auf Gesamtwertung, dann ist halt immer schwierig, zwei Ziele unter einen Hut zu bekommen. Deswegen mussten wir da jetzt in den sauren Apfel beißen und können den Giro nicht fahren. Was aber nicht heißt, dass wir können jetzt irgendwie den Kopf hängen lassen. Also ich trainiere trotzdem total motiviert natürlich weiter. Fahre jetzt die Mallorca-Challenge und dann die Ruta del Sol, die Andalusien-Rundfahrt Mitte Mai. Rennen, die eigentlich abgesagt worden sind und dann vom Februar jetzt in den Mai geschoben wurden. Und es gibt ja noch die Tour und die Vuelta. Mal schauen, ob wir uns dann dafür ins Team fahren können. Wir nehmen das, denke ich mal, André und ich nehmen das auf jeden Fall sportlich, glaube ich, an, diese Los, Aufgabe. Ne? Und gehen das mal an und mal schauen. Ihr werdet es hören im Podcast, wie die Story weitergeht.
Ja, ich drücke die Daumen, dass es klappt. Halt uns auf dem Laufenden.
Wie geht's bei dir denn weiter?
Ja, ich wollte noch kurz zur Tour of Turkey, Presidential Tour of Turkey, eine Lanze brechen für die Swift Academy, weil ich ja auch das Projekt durchlaufen habe. Und Jay Vine, der Sieger bei den Männern vom letzten Jahr, fährt jetzt für Alpecin Phoenix, hatte da seinen ersten Auftritt, meine ich, und ist Zweiter geworden bei der Bergankunft und auch im GC, meine ich, Zweiter geworden.
Genau, der hat sogar noch ich glaube, eine Sekunde nur hinter dem Sieger.
Genau, also super, es war knapp. Ja, die waren ja nicht zu dritt auf der Zielgeraden. Deshalb guter erster Auftritt, würde ich sagen. Und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er was kann, wenn es bergauf geht und bergauf endet.
Nee, total. Also, wie du sagst, also ich glaube, für die Swift Academy war das auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen, dass man auch über diesen Weg es in den Profibereich schaffen kann und ähnlich wie du nicht einfach nur mitfährt, sondern da auch sich etablieren kann in dem Fahrerfeld.
Danke, diese Blume nehme ich an. Ja, welche Rennen gab es sonst noch?
Ich musste sagen, dass ich wirklich kein einziges anderes Radrennen geschaut habe. Also ich weiß, dass Romandie jetzt war.
Ja.
Und dass das Frauenradrennen in Luxemburg war, habe ich auch mitbekommen. Aber so richtig verfolgt habe ich es nicht. Also bei der Romandie-Rundfahrt war das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass Jermaine Thomas einen legendären Sturz hingelegt hat, 30 Meter vor der Ziellinie, aber am Ende trotzdem die Rundfahrt gewonnen hat.
Genau, im Zeitfahren
dann. Genau, also ich habe es natürlich dann aus der Teambrille verfolgt, dass Michael Woods, der ins Abschlusszeitfahren als Gesamtführender gegangen ist, leider noch bis auf Platz 5 durchgereicht wurde. Sonst hat Peter Sagan eine Etappe im Sprint gewonnen. Aber ja, ich habe das wirklich nur so am Rande verfolgt, um ehrlich zu sein.
Es war ja auch sehr miserabel. Also ich glaube, da hattet ihr selbst die ersten beiden Tage in der Türkei noch Glück mit dem Wetter im Vergleich zu Romandie. Also ich glaube, jeder, der nicht in den Kader gekommen ist, hat sich gefreut zu Hause, wenn er die Bilder gesehen hat. Also es sah wirklich sehr nass, sehr kalt und sehr unangenehm aus.
Genau, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch nur mitbekommen, dass da viele am Jammern waren. Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht, ja.
Dass man bei diesen Temperaturen und bei diesem Wetter fahren musste. Und dann, genau, dann war das, wie hieß die Tour nochmal? Ich habe es vergessen.
LC Jacobs. In Luxemburg. Emma Norsgaard.
Emma Norsgaard. Ich hätte jetzt
hat
fast
zwei Emilia Etappen Norsgaard und den gesagt. GC gewonnen. Den Prolog hat Lorena Wiebes gewonnen.
Hm.
Genau.
Ja, also, wir lachen beide. Ich habe mitbekommen, dass Lorena Wiebes ihr erstes Radrennen auf dem Zeitfahrrad gewonnen hat.
Das kann gut sein.
Hm, das habe ich gelesen.
Wer Lorena Wiebes nicht kennt, so eine der, oder die stärkste Sprinterin eigentlich im Frauenfeld.
Noch sehr jung.
Noch sehr jung, ja. Aber hat tatsächlich auch vor allem 2019 eigentlich den Radsport dominiert und vor allem jeden Sprint.
Ich fand es interessant, dass ja, ich glaube, die hat den Schelde-Preis, da hat sie den ersten Saisonsieg gefeiert und da hat man richtig gemerkt, dass eine große Last von ihr abgefallen ist, weil ich glaube, Team DSM bis da noch kein einziges Radrennen gewonnen hatte.
Ja.
Und der Druck von außen und medial immer mehr aufgebaut wurde. Aber ja, sie hat sich ja jetzt bewiesen.
Ja, ich glaube auch, bei DSM lief es ja erstmal nicht so richtig rund. Und da hat man richtig, wie du sagst, gemerkt, wie der Druck abfällt. Vor allem auch dadurch, dass De Panne, was ja eigentlich ein Rennen für sie ist, da hat DSM, glaube ich, den auf der Kante die Gruppe verpasst. Und so wurde er dann solo von
ich weiß nicht, ich hab's geschaut. Oh, unangenehm.
Ich weiß, wer gewonnen
Tanja
hat, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Bike Exchange, Grace Brown.
Grace Brown, natürlich.
Grace Brown gewinnt Grace Brown. Solo mit Attacke bei Kilometer 10 to go. Und es wird kein Sprint, wovon, glaube ich, jeder ausgegangen ist. Und damit ist halt, es gab ja auch, man muss ja sagen, bisher gab es ja auch nicht so viele Rennen für Sprinter. Also Scheldepreis war ja eigentlich so das einzige Rennen für Sprinter, weil De Panne normalerweise das Sprinterrennen ist, aber das ist eben nicht im Sprint ausgegangen. Deshalb ist auch schwierig, als reiner Sprinter sich bisher so wirklich zu zeigen, weil es eben nicht viele Rennen gibt. Und da habt ihr als Männer den Vorteil, ihr habt eben noch viele Etappenrennen und da ist immer mal eine Flachetappe mit dabei, wo es auf den Sprint rausläuft. Bei uns geht es eigentlich nur mit den Klassikern los und die Klassiker sind ja einfach, Fahrer sind ja eher so ein Hybrid aus Sprinter und Bergfahrer, irgendwie was dazwischen und Dauerleister. Und als Sprinter sieht man da normalerweise auch nicht unbedingt ja so viel.
Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Sonst waren gar nicht so viele Rennen im April. Also ich meine, die Ardennen-Klassiker, da können wir sicherlich gerne nochmal kurz drüber sprechen. Und ich wollte nochmal kurz sagen, dass es halt wirklich sich, es fällt mir gerade selber auf, wenn wir über die Rennen sprechen, dass sich das bei mir dahin entwickelt hat, dass wenn ich selber nicht an diesem Rennen teilnehme, ich gar keine Radrennen schaue oder größtenteils nicht. Das hat aber auch gar nichts damit zu tun, dass ich das nicht interessant finde oder das nicht spannend finde, aber mir ist das so gerade aufgefallen, dass es einfach bei mir nicht wirklich stattfindet, einfach weil ich glaube ich jetzt Papa bin und auch was anderes zu tun habe dann und Freizeit habe und ich auch nicht der Typ bin, der sich jetzt 24/7 mit Radsport den Radsport gibt und um die Ohren haut. Aber Ardennen-Klassiker kann ich zum Flash-Wallon gar nichts sagen, um ehrlich zu sein. Amstel Gold Race habe ich verfolgt. Starker Auftritt von Maximilian Schachmann. Und der, glaube ich, das Foto-Finish des Jahres bis jetzt zwischen Wout van Aert und
Tom Pidcock.
Übrigens, witzig, weißt du, warum Tom Pidcock heißt? Also Pidcock im Nachnamen.
Nee, also ich meine, ich dachte, weil es sein Nachname ist.
Ja, das denken viele, aber der Großvater von Tom, der hat, also muss dir vorstellen, der hat in der Flugindustrie gearbeitet und ein Mitarbeiter von ihm hat damals, die haben zusammen
Cockpit
gearbeitet, richtig. Und daher kommt der sogenannte Pitcock-Effekt, weil Tom, sein Großvater, hatte es eigentlich zu Ende entwickelt gehabt, hatte aber zwei Drähte zum Starten verdreht. Und dann hat der Mitarbeiter, dann hat er es vorgestellt und es ging nicht, der typische Vorführeffekt. Und dann eigentlich so sein Mitarbeiter, der war aber, eigentlich war, also der Großvater war der Chef, aber der unter ihm, sein Assistent kann man sagen, der hat den Fehler bemerkt, hat dann die beiden Drähte richtig hingemacht, hat sie verdreht und dann ging's. Und eigentlich sollte es nach, sozusagen, eigentlich sollte es Pitcock heißen, diese Erfindung in der Raumfahrt, nicht Raumfahrt, sondern im Flugwesen. Flugwesen. aber aufgrund dieses Missgeschicks hat man sich dann gedacht, hey, der heißt Pitcock, lass uns das doch umdrehen, weil er diese Kabel verdreht hatte. Und dann daraufhin wurde es dann Cockpit genannt.
Das heißt, es ist nicht der Grund, dass Tom Pitcock deshalb Pitcock heißt, aber
ja, die Geschichte ist witzig dazu.
Cockpit heißt Cockpit wegen dem Großvater von Tom
Pitcock.
Richtig,
richtig, weil er die Drähte verdreht hat.
Okay. Ich dachte erst, du willst mir hier einen Bären aufbinden, aber offensichtlich war eine wahre Geschichte, hoffentlich. Ich werde es recherchieren. Du lügst wieder. Lügst du?
Du kannst, ich werde heute einfach mal, ich habe überlegt, ich werde 2 bis 3 Geschichten in diesem Podcast erzählen und du musst raten, welche am Ende stimmt und welche ich ausgedacht habe. Ach ja.
Ich habe hier zum Glück einen PC stehen, ich werde einfach währenddessen recherchieren.
Also genau, wir haben über die Ardennen geredet und da muss ich sagen, dass nochmal Shoutout an Maximilian Schachmann, starkes Rennen, Dritter geworden. Julien Alaphilippe hat den Flash Wallon gewonnen, das habe ich mitbekommen, leider nicht gesehen. Und ich habe gehört, Lüttich war bei den Männern auch ein super spannendes Finale, 5er-Spitzengruppe. Alejandro Valverde hätte den Rekord von Eddy Merckx einstellen können, hat aber nicht gewonnen, hat es somit nicht geschafft. Und der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar hat Julien Alaphilippe im Sprint geschlagen. Da war noch einer dabei, den habe ich vergessen. Dann war Valverde dabei in der Gruppe und natürlich aus meiner Teambrille Michael Woods wird 5. von 5, was ich erstmal blöd anhört, aber ich glaube, wer das Finale gesehen hat, hat gesehen, wie stark der war und dass er einer der stärksten war da. Also auch für unser Team ein gutes Ergebnis. Wie war denn das Lüttich-Bastogne-Lüttich-Rennen bei den Frauen?
Bei den Frauen kommt auch eine Spitzengruppe durch und Demi Vollering gewinnt den Sprint nach 2 zweiten Plätzen bei Brabant und im Amstel Gold Race, auch absolut verdient. Deshalb auch Demi Vollering für mich die Mitarbeiterin des Monats, da sie auch den Sieg von Anna van der Breggen, den 7. In Folge bei Flash Wallon mit vorbereitet hat, indem sie die Lücke zu Ruth Winder zugefahren hat und damit ihrer Teamkollegin den Sieg ermöglicht hat. Deshalb Mitarbeiterin des Monats und auch aktuell eine der stärksten Fahrerinnen im Feld, würde ich sagen, Demi Vollering. Und auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Ansonsten, Amstel Gold Race musste ich an dich denken, weil wir das letzte Mal schon über Elisa Longo-Baghini gesprochen haben. Da habe ich auch nicht, also ich weiß nicht, ob du das Frauenfinale gesehen hast, aber schwer nachzuvollziehen, was da passiert ist. Kasia Niewiadomer attackiert im letzten Anstieg und nur Elisa Longo-Baghini kann mitgehen. Die beiden haben eine gute Lücke zu Fahrerinnen wie Voss, wo man eigentlich weiß, Marianne Voss kann jeden Sprint gewinnen. Und beide haben auch keine Teamkollegen mehr in der folgenden Gruppe, wo man sagen kann, okay, wenn wir eingeholt werden, die Teamkollegin kann den Sprint gewinnen. Und Elisa Longo-Baghini sagt einfach, sie arbeitet nicht und attackiert Kasia dann. Kasia fährt wieder ran und dann sagt sie wieder, ja, ich arbeite nicht. Die beiden werden eingeholt und werden, glaube ich, aus einer Gruppe von 10, 7. und 10. Vollkommen unverständlich, was da passiert ist. Und ich musste wieder daran denken, was du gesagt hast, was ich nicht wiederholen möchte, aus Respekt vor meiner Arbeitskollegin.
Mein Vater sagt ja immer, die stärksten Fahrer sind meistens auch die dümmsten. Und das einfach nur mal, denkt mal drüber nach, Leute, auch mal so daran denken. Aber oft ist es auch eine gute Kombination, weil oft denkt man sich auch so, wie kann man denn jetzt so blöd sein und hier attackieren, dann nimmt man das nicht so ganz so ernst und dann sind die aber so stark, dass man sich selber total verkalkuliert und die es durchziehen. Also ist es auch gar nicht mal so eine schlechte Eigenschaft für einen Radrennfahrer oder Rennfahrerin.
Das stimmt. Und ist auch gut, wenn man schlecht ist, kann man sich immer sagen, vielleicht bin ich einfach nur schlau.
Richtig.
Das hilft.
Das könnte, ja okay, so schlau bin ich auch nicht. Also bei mir trifft beides nicht so zu. Naja, Tanja, wir haben uns beide wieder optimal vorbereitet auf diesen Podcast. Und wenn ich sage, wir beide haben uns optimal vorbereitet, meine ich, du hast dich optimal vorbereitet. Was steht denn noch auf deiner Liste? Was willst du denn noch besprechen mit mir in dieser Folge?
Auf meiner Liste steht ganz viel. Ich habe nämlich auch, wir bekommen ja immer liebe Nachrichten und schöne Nachrichten und auch, nicht wirklich Anträge, aber Input, was wir vielleicht mal besprechen könnten. Danke dafür und gerne weiter damit. Eine Frage, die mir gestellt wurde oder eine Anregung, war Unterschiede im Training zwischen Männern und Frauen. Und da habe ich gedacht, wir können ja eigentlich mal darüber sprechen, wie wir uns so vorbereiten. Klar hängt es auch ein bisschen davon ab, was ist man denn für ein Fahrertyp. Aber ich würde sagen, wir sind ja ähnliche Fahrertypen. Also so Last Lead Out Sprint und den Berg abhängen lassen.
Richtig.
Deshalb kann man unser Training, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ich würde sagen, grundsätzlich kann man schon mal, oder würde ich schon mal einwerfen, dass Männerrennen grundsätzlich länger sind. Das heißt, die Gesamtlänge im Training, die abgebildet werden muss, ist auch größer. Also ich für mich macht es halt keinen wirklichen Sinn, stundenlang im Sattel zu sitzen, weil meine Rennen maximal 4,5 Stunden dauern. Mhm. Bei dir dauert ein langes Rennen schon mal 6, 7.
Ja, na, 6. 7 selten, aber 6 Stunden
aber
schon.
Ja, aber Mailand San Remo kommt auch schon mal in die 7.
Ja, kommt auch, wie der Wind ist, aber sag mal 6 Stunden ist wirklich.
Genau. Aber da ist schon mal auf jeden Fall, glaube ich, der größte Unterschied. Und dass dann durch die Länge der Rennen, glaube ich, die Intensitäten auch deutlich anders sind. Ich habe meinen Bericht gelesen darüber, in welchen Herzfrequenzbereichen man sich bewegt, bei den Frauen und bei den Männern. Und die Frauen sind halt viel länger in höheren Frequenzbereichen, weil eben durch die Kürze des Rennens von Anfang an eigentlich härter gefahren wird. Und unsere Felder natürlich auch kleiner sind und unsere Teams kleiner sind. Das heißt, wir haben ja nur 6 Fahrer, die eben auf Attacken reagieren können. Das heißt, man muss sich die Arbeit auch ein bisschen aufteilen unter einer kleineren Gruppe, wogegen man jetzt bei den Männern wahrscheinlich auch mehr Fahrer eher beschützen kann oder sagen kann, okay, die 2 machen jetzt mal nichts und die anderen 6 arbeiten. Bei uns ist sozusagen, wenn man 2 rausnimmt, dann teilen sich die Aufgaben auf einmal nur noch 4. Da wird es halt schon dünn, weil bei uns auch eben viel attackiert wird, direkt vom Beginn an. Deshalb würde ich sagen, um das im Training abzubilden, ist bei uns eher kürzer und hochintensiv, würde ich sagen. Mhm. Aber grundsätzlich werden die Rennen mittlerweile auch länger. Also ich glaube, gerade dieses Jahr hatten wir jetzt ein paar Rennen mit 150 Kilometern, was für ein Frauenrennen dann schon relativ lang ist. Und das würde ich mal so als grundsätzlichen Hauptunterschied nennen.
Ja, genau. Also bei uns sind die Umfänge einfach ein bisschen länger und mehr. Also wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Ich fahre, ich sag mal so zwischen 30, 32, 33.000.
Ja, ich fahre so 22 genau. Bis dieses Jahr will ich ein bisschen mehr fahren, aber sind dann schon fast 10.000 weniger.
Genau, also aber die Umfänge, aber wie du sagst, also ich glaube an der Intensität im Training, also natürlich, ich fahre die in meinem Bereich, du fährst die in deinem Bereich, das ist sicherlich unterschiedlich, aber das ist ja dann, das ist ja bei jedem Menschen so, jeder Mensch hat ja seinen eigenen Bereich in dem Sinne, in dem er trainieren sollte. Sonst unterschreibe ich das voll, was du gesagt hast und vom Gefühl her würde ich jetzt wenn wir über uns beide jetzt reden, noch einwerfen, dass ich glaube, oder dass es mir so vorkommt, dass du schon ein eher zahlengetriebener Mensch bist als im Training, als ich das bin. Also das heißt, du fährst ja öfter mal einen Test, um zu schauen, wie ist der Fitnessstand gerade, schaust genau auf deine Werte, Trittfrequenz, Durchschnittswatt, was weiß ich. Ich muss schon bei mir sagen, dass ich da in den Intervallen versuche ich da sicherlich auch genau die Wattwerte abzuliefern, die draufstehen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, wenn ich jetzt Grundlage fahre, fahre ich halt einfach Rad und schaue dann so typisch 90er-mäßig am Ende vom Training drauf, wie viel Watt bin ich heute eigentlich gefahren. Also da versuche ich mich nicht stressen zu lassen, sondern fahre einfach ein bisschen gefühlsmäßig auch oft.
Ja, ich glaube, das ist tendenziell, glaube ich, wirklich sehr eine individuelle Sache. Obwohl ich sehr auf Zahlen schaue, aber das mache ich tatsächlich auch nur in den spezifischen Trainingseinheiten. Wenn ich normal eine Einheit habe, wo ich einfach nur drauf losfahren kann, fahre ich auch nur drauf los, aber ich habe die halt selten. Also da merkt man, glaube ich, eben, dass mein Trainer Utz Brenner auch Triathleten trainiert, und ich glaube, wir haben in deinem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich habe halt eigentlich, bei mir ist jede Minute immer durchgeplant. Mhm. Also von, wir haben ja damals auch über die Kniebeugen und die Sprünge gesprochen. Also selbst wenn ich dann sowas wie K3 am Berg mache, soll ich dann vorher schon mal Kniebeugen und Sprünge machen, bevor ich mit dem Intervall anfange, um eben eigentlich den maximalen Effekt rauszuholen. Und da merkt man halt, dass Utz da eben sehr präzise arbeitet, und ich versuche das eben auch dann so umzusetzen, um meinen Trainer glücklich zu machen.
Ja, nee, also das ist ja genau das, was ich so ein bisschen meine. Also wenn ich 5 Stunden auf dem Plan habe, dann ist nur wichtig, dass ich 5 Stunden fahre bei einer Grundlagenausdauereinheit. Und das kommt auch relativ häufig vor, dass es so ist. Also man muss sich das vorstellen, dass ich vielleicht 3 bis 4 Tage, sag mal 3 Tage sind wirklich intensiv und spezifisch, also mit Intervallen. Dann hast du noch einen Ruhetag dabei. Dann habe ich aber auch sicherlich 2 bis 3 Einheiten, wo der Großteil oder die komplette Einheit eigentlich nur Grundlagenausdauer ist.
Ja.
So ist das. Und dann kommt auch noch der Klassiker dazu. Diese Woche habe ich mit Leonie lange drüber geredet, weil Leonie ist auch so, das sind ja zwei, also Fahrzeit und reelle Zeit sind 2 verschiedene Dinge, habe ich ihr nochmal kurz erklärt. Weil sie fragt mich immer, wie lange fährst du denn heute? Und dann sage ich, 4 Stunden. Dann geht sie davon aus, okay, jetzt ist 10 Uhr, dann ist ja um 14 Uhr wieder hier. Und dann kann sie nicht verstehen, wie ich erst um 14.45 Uhr wieder da sein kann. Und dann sage ich, ja gut, aber es gibt ja noch Ampeln. Manchmal hat man vielleicht noch einen Platten oder so zwischendurch. Dann hält man irgendwie nochmal bei einer Tankstelle an. Oder, also momentan ist es eine Tankstelle. In Nicht-Corona-Zeiten war es auch mal ein Café, wo man sich einen Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst, was auch immer. Da kann er nochmal mehr Zeit, also dann... Wenn man sagt 4 Stunden, ist man meistens 5 unterwegs.
Ja, das ist auch vor allem, wenn man in Köln lebt, glaube ich, sowas Spezifisches. Da muss ich nämlich meinem Trainer auch immer sagen, wenn er mir Intervalle draufschreibt, dann bitte eigentlich erst nach 40, 50 Minuten, weil dann bin ich erst aus der Stadt raus. Und bis dahin kann man sich zwar einrollen, aber jetzt nicht wirklich spezifisch mal 4, 5 Minuten Intervalle fahren. Das ist dann einfach für Leib und Leben nicht unbedingt zu empfehlen, würde ich sagen.
Ja, nee, deswegen, es ist mir nur eingefallen, weil ich das mit Leo besprochen habe, weil am Wochenende war das ganz witzig, habe ich eine Gravel-Tour gemacht, 5 Stunden, und bin ich einmal um die Dünntalsperre gefahren. Und ich bin aber auch so jemand, wenn ich auf dem Rad bin, ich vergesse die Zeit auch schnell und oft, also dann höre ich einen Podcast, was auch immer und so, und dann habe ich relativ weit entfernt von der Runde, habe ich dann jemanden getroffen, der hatte einen Platten. Typisch, tubeless, gedacht, funktioniert alles, nicht geklappt. Da habe ich angehalten, habe dem geholfen. Jeder, der mich kennt, ich bin auch nicht der absolut beste Mechaniker. Dann haben wir uns zusammen da rangefuchst an das Thema. Habe ihn noch zum Radladen gebracht, dann hat das alles geklappt. Der war dann super dankbar und so. Und der war auf einer Bikepacking-Tour. Und dann habe ich mich auch gut mit dem verstanden, haben ein bisschen was getrunken, dann ist schon langsam dunkel geworden. Wir haben Lagerfeuer gemacht. Der hatte noch einen extra Bag, noch so einen zweiten Schlafsack, dann haben wir da gepennt im Wald. Und dann bin ich nächsten Tag zurück und dann habe ich halt auch völlig vergessen, dass die Zeit umgeht. Und Leo war richtig sauer. Und ich habe so gedacht, ja gut, sowas passiert halt auch mal, ne?
Das ist jetzt der Backup für die Ausrede, einfach im Podcast nochmal die Ausrede. Backuppen. Sagen wir das Backuppen.
Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe dir gesagt, ich werde in diesem Podcast öfter meine Geschichte erzählen und du musst am Ende raten, welche davon stimmt.
Ja, ich habe gerade eben schon nichts zu Pitcock gefunden.
Aber die Lagerfeuer-Story, die...
Ja, vor allem, das heißt doch auch... Ich sag nichts.
Ja. Was steht denn noch auf deinem Zettel? Lass uns auch weitermachen.
Ja, ich wollte noch kurz was zum Thema Männer- und Frauentraining sagen. Weil ich dazu auch schon viele Nachrichten bekommen habe, nämlich ob wir mal darüber sprechen könnten, zyklusgesteuertes Training, Verhütung, das ist ja ein total großes Thema.
Ne.
Wir haben auch schon mal drüber gesprochen und ich habe mir da auch schon überlegt, dass ich einfach Rick mal als Hausaufgabe gebe, dass er mir so richtig blöd eigentlich Fragen stellt, die er denkt, die für ihn interessant wären. so aus dem Nichtverständnis raus, weil ich ja sozusagen schon ein bisschen Vorwissen mitbringe wahrscheinlich und vielleicht manches schon als gegeben voraussetze. Und dann ist es ja interessant, vielleicht Fragen zu bekommen von jemandem, der noch gar keine Ahnung hat diesbezüglich. Deshalb mache ich das, glaube ich, nochmal extra. Grundsätzlich kann ich aber schon mal sagen, ich war beim Junk Miles Podcast und da haben wir auch sehr lange über das Thema zyklusgesteuertes Training gesprochen. Das heißt, jeden, den es interessiert, kann ich empfehlen, da vielleicht mal reinzuhören. War auch ganz nett und ganz lustig. Und gegen Ende sprechen wir vor allem über dieses Thema. Das heißt, ihr könnt den Anfang skippen, wenn es euch nicht interessiert.
Ja, können wir gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Da haben wir schon mal einen Cliffhanger für die nächste Folge.
Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten. Wir haben nämlich eigentlich haben wir einen Cliffhanger seit der ersten Folge. Wir wollten nämlich die World Tour Jerseys der Damen mal ranken und besprechen, welche uns da am besten gefallen. Und das haben wir in der ersten Folge auf die zweite verschoben, in der zweiten auf die dritte und ab dann haben wir auch, glaube ich, nicht mehr darüber gesprochen. Deshalb wollte ich es jetzt in der vierten Folge mal wieder aufgreifen und mit dir besprechen, welches Trikot im Damenradsport, es gibt ja 8 World Tour Teams, und wir begrenzen uns jetzt mal auf die World Tour Teams. Welches gefällt dir persönlich am besten?
Das von Track und das von Canyon Swam. Die beiden finde ich sehr schön. Also Canyon Swam ist halt wirklich, da muss man einfach sagen, da macht Rafa einen geilen Job schon seit Jahren. Also das ändert sich ja nie groß, aber einfach so die Grundidee vom Design ist... gefällt mir sehr gut, ist ja auch sehr beliebt. Ich glaube, zumindest wenn ich hier auch so in Köln Rad fahre oder unterwegs bin, dann sieht man, dass das Canyon Swam Trikot wird auch von vielen Frauen allgemein beim Radfahren getragen. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass das sehr beliebt ist und das finden viele schön. Das finde ich auf jeden Fall schön, genau. Und dann auf jeden Fall das von Track, also dieses hellblau finde ich sehr schön und ähnlich wie bei den Männertrikots, da finde ich Track hat auch eins der schönsten Trikots. Das sind für mich die beiden schönsten. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe eigentlich, es fällt mir schwer, mich festzulegen, aber ich würde sagen, am besten dieses Jahr gefällt mir eigentlich SD-Works, weil es irgendwie so ein bisschen fancy ist und trotzdem simpel. Und ich mag eben trotzdem irgendwie so klassische Radsport-Trikots, die so ein bisschen Sponsoren gebrandet sind, wo man so ein bisschen sieht, okay, es ist ein Team. Mhm. Deshalb gefällt mir SD-Works eigentlich sehr gut. Track mag ich auch sehr und ja gut, Canyon als mein ehemaliges Team hat mir immer schon gut gefallen, habe ich auch immer gern getragen und müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, es gefällt mir nicht, gefällt mir trotzdem sehr gut. Aber ich mag tatsächlich auch sehr gern FDJ. Das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Trikot, weil es eben so richtig classy ist. Und auch das Frauentrikot finde ich auch sehr viel schöner als das Männertrikot.
Außer es auch, regnet.
Ja, genau. Dann außer es regnet. Die haben jetzt auch den Blauton der Hosen verändert. Das war ja die letzten Jahre so ein richtiges, krasses Royalblau. Und jetzt ist eher so ein schönes Dunkelblau. Deshalb finde ich, das sieht auch sehr edel und sehr schön aus. Aber ich bleibe beim Favoriten SD-Works.
Ja, gehe ich mit. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich Bike Exchange, DSM und Movistar sind ja auch genau dieselben Trikots wie bei den Männern. Finde ich auch alle drei wirklich nicht schön. Also und Alle geht auch gar nicht. Also dieses, aber die haben auch seit Jahren geht das schon nicht. Dieses Alle-Team, das ist seit Jahren auch dieses, das ist einfach so ein typisches italienisches Frauenteam, auch mit Cipollini, alles auf Neongelb gebrandet. Aber gut, wir wollen ja hier positive Energie verbreiten und keine negative Energie. Aber das ist auf jeden Fall meine Meinung, dass Track und Canyon Swam good job.
Und SD-Works gefällt dir, ne?
Das wäre nicht so meins, ne. Also finde ich nicht schlimm, stört mich nicht. Wäre jetzt aber auch nicht das, wo ich sagen würde, komm, das hat einen Shoutout verdient.
Mich erinnert es so ein bisschen, es gab mal so eine Lauflinie von Adidas, aber das ist schon lang her, ich glaube irgendwie so 2011, 12. Und da waren auch diese Farben drin. Und man denkt ja immer so, rot-lila beißt sich, aber irgendwie geht's. Irgendwie geht's. Haben sie gut gemacht und sind ja auch sehr erfolgreich damit, sieht man ganz oft als erstes Trikot über der Ziellinie. Rick hat hier meine sehr wirren Notizen in der Hand.
Ich weiß auch nicht, was ist eigentlich in Deutsch los? Hier hupt einer die ganze Zeit, während wir einen Podcast aufnehmen. Ist dir das aufgefallen? Schon?
Nee.
Schon dreimal hat ja jemand gehupt, seitdem wir aufnehmen.
Hier hupt keiner.
Doch.
Nee.
Das ist auf jeden Fall.
In deinem Kopf.
Tanja, meine Liebe, ich habe noch eine ganz spezielle Frage für dich. Und zwar wirst du ja in den nächsten Wochen ein neues Leben so ein bisschen anfangen, hast du mir schon privat erzählt. Das darfst du ja auch gerne hier im Podcast erzählen. Denn du heiratest. Nein,
nein.
Du wirst dich beruflich verändern.
Oder? Genau. Ich freue mich sehr, denn wir haben ja beide so ein bisschen die Connection zu Dirk Tenner, wie ich gelernt habe, der Dr. Vollgas von Köln, der sich eigentlich so um alle gestrandeten, gestürzten, verletzten Radsportler kümmert.
Und Radsportlerinnen.
Und man muss auch sagen, sehr guter Mann. Meine Teamkollegin Sarah Gigante ist vor 2 Wochen, sind es glaube ich jetzt mittlerweile, bei Flash Wallon relativ schwer gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, das Wadenbein gebrochen, die Speichel gebrochen. Und ich hatte direkt am nächsten Morgen von Dirk einen Anruf, ob er irgendwas machen kann, ob er irgendwie helfen kann. Und im Zuge dessen haben wir telefoniert und ich habe mich so ein bisschen darüber echauffiert, dass mein Hirn eintrocknet, so ein bisschen. Und dann hat Dirk gesagt, ja, dann bewerb dich doch mal bei uns, mach doch ein paar Dienste bei uns. Und dann habe ich diese Möglichkeit direkt am Schopfe gepackt, habe meinen Lebenslauf und meine Bewerbung dahin geschickt und hatte auch kurz darauf dann mein Vorstellungsgespräch. Und jetzt werde ich ab Montag, den 10.05., dort als zur Einarbeitung als Ärztin unterwegs sein und ab dann werde ich da Dienste machen. Immer mal wieder, wenn es zwischen den Rennen reinpasst.
Respekt.
Und es war ganz seltsam, weil ich war ja eigentlich noch nie als fertige Ärztin in einem Krankenhaus. Ich war ja immer Studentin oder Krankenschwester oder Schwesternschülerin. Und als ich jetzt dann beim Vorstellungsgespräch durch die Räume geleitet wurde, wurde ich dann immer als ärztliche Kollegin vorgestellt. Und es war so ein ganz komischer Moment, weil ich so dachte, wer, was, wie, ich. Aber war auf jeden Fall schön und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich auch sehr. Und ich glaube, das wird, ja, wird cool.
Du strahlst richtig, wenn du das erzählst.
Also ja.
Du freust dich sehr. Ich glaube, im Gegensatz zu den meisten Radsportler und Radsportlerinnen musst du dir keine Gedanken machen um die Karriere nach der Karriere. Die hast du ja schon vor der Radkarriere. Eigentlich ist die Radkarriere deine Karriere nach der Karriere. Nur, dass du dann wieder in die alte Karriere zurückgehst. Du machst dann ein Comeback als Ärztin, kann man sagen.
Genau. Aber es ist jetzt halt auch schön, weil es so ein bisschen so Comeback-Light ist. Also ich kann jetzt halt wieder so ein bisschen reinschnuppern, wieder ein bisschen Praxiserfahrung. Ich bin nicht zu lang raus. Es funktioniert aber relativ flexibel. Und weil Dirk eben auch sich mit dem Radsport auskennt, glaube ich, ist es auch was anderes, als wenn ich in irgendeiner Klinik anfangen würde und dann sagen würde, ja Leute, ich bin da aber jetzt gerade 2 Wochen in Italien und fahre da Rennen. Weil wenn ich zu Dirk halt sage, ja, ich muss Rennen fahren, dann versteht er das absolut. Das ist, glaube ich, das, was mir halt die große Flexibilität dann auch bringt. Und ja, Orthopädie war bisher nie so mein Steckenpferd. Ich habe zwar die letzten 3,5 Jahre vom Studium auch in der Ortho gearbeitet, im OP und da assistiert, aber es war halt nie so richtig meine Leidenschaft. Aber man weiß ja nie und deshalb lasse ich mich da jetzt mal drauf ein. Und so oder so freue ich mich und es macht das Lernen auch einfacher, weil ich habe ja immer so ein bisschen versucht, auch neben dem Radsport die Medizin nicht ganz zu vergessen. Aber die Medizin ist halt so ein riesiger Fachbereich, dass man halt nie so weiß, was schaue ich mir denn jetzt heute an? So. Aber wenn man halt schon mal weiß, okay, ich werde jetzt vor allem damit und damit zu tun haben, dann fällt auch das Lernen viel leichter. Und ich habe es jetzt die letzten Wochen, wo ich mich wieder so ein bisschen reingearbeitet habe, in die Ortho gemerkt, dass es halt dann auch viel zielgerichteter ist und viel, viel mehr Spaß macht, sich halt einfach zielgerichtet vorzubereiten, wie eben auch wahrscheinlich viele jetzt gerade nachvollziehen können, die eben ohne wirkliches Ziel und Rennen vor sich hin trainieren, weil durch Corona eben alles abgesagt ist. Es ist schon sehr viel leichter, wenn man irgendwie so ein konkretes Ziel vor Augen hat und weiß, wofür man es macht. Und ich glaube, so ist es mit dem Vorbereiten auf den Job auch. Deshalb, ja, ich bin gespannt und ja, bin mal wieder in Weiß unterwegs.
Ich drücke dir die Daumen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wenn du dann davon berichten wirst, wie das ist, als Ärztin zu arbeiten und vor allen Dingen, wie du auch den Trainingsalltag unter Trainingsalltag und ja, als Ärztinarbeit unter einen Hut bekommst, ob dich das sehr stresst, ob du das gut hinbekommst, ob das sogar vielleicht so ein bisschen so ein Ausgleich ist. Ich bin wirklich sehr gespannt und drück dir die Daumen. Und danke. Ich hab's dir gesagt, die Klinik ist ja wirklich vielleicht einen Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Wenn du Mittagspause hast, bist du herzlich eingeladen auf einen Kaffee.
Ja, das ist ja das Witzige, also weil du auch sagst, wie gut es sich vereinen lässt mit dem Training. Jetzt die ersten 2 Wochen ist es also volle Einarbeitungszeit, also so standardmäßig, also um 7.30 Uhr geht der Dienst los und wie lang es dann geht, ist ja eh immer so, mal schauen. Aber danach mache ich dann vor allem Dienste von 16 Uhr bis 8, also eigentlich über die Nacht dann. Genau, deshalb passt dann, glaube ich, ganz gut rein. Man kann ja so ein bisschen absehen, zu welchem Zeitpunkt keine Rennen anstehen und ich auf jeden Fall in Köln bin. Und dann reist man ja sozusagen mit einem Dienst relativ viele Stunden ab, sind ja dann 16 Stunden. Und dementsprechend lässt sich das, glaube ich, relativ flexibel in den Alltag als Radsportler einbauen.
Ja, ich bin gespannt. Also von außen hört sich das nicht so easy an, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Und wir können ja mal überlegen, du kannst ja dann einfach ein Zweitrad bei mir in den Keller stellen, dann können wir einfach zusammen trainieren.
Ja.
Dann können wir zusammen rausfahren.
Wenn ich dann morgens um 8 fertig bin,
dann zeige ich dir mal den Kölner Westen.
Ja.
Wenn du dann nach der 16-Stunden-Schicht fertig bist, jage ich dich nochmal 5 Stunden in die Eifel.
Hervorragend. Das klingt köstlich.
Okay. Du, wir sind jetzt hier bei knappen 50 Minuten, also absolute Top-Folge bis jetzt schon wieder. Was steht denn noch alles an? Was steht auf deiner Liste? Ich glaube, wir haben schon einiges besprochen, aber der ein oder andere Punkt ist noch offen.
Da sind noch einige Punkte offen, würde ich sagen, oder?
Let me know.
Aha. Rick hat mir vor längerer Zeit mein Bild weitergeleitet und hat gesagt, frag mich danach im Podcast, dann erzähle ich dir die Geschichte. Und ich habe es bisher, ich habe es nicht ignoriert, ich habe es nur vergessen tatsächlich. Es war ein Bild von einem Mädchen, die ein Trikot trägt, wahrscheinlich entweder Fußball- oder Handballtrikot. Auf dem steht TUS Jan Delvik und unten ist das Instagram-Zeichen Edric Zabel. Und ich bin jetzt gespannt, was es, ich hoffe, es ist eine gute Geschichte. Ich hoffe, es ist auch die Geschichte, die stimmt in dieser Folge. Ich bin gespannt.
Also, ich bin durch meine Fotos gescrollt und habe dieses Foto gefunden, musste sehr lachen und kurz nachdem ich gelacht habe, hat mich die Fremdscham hat mich dann überkommen. Das Foto ist, glaube ich, entstanden, es müsste im Jahr 2015, 2016 gewesen sein. Eigentlich so meine beste Freundin aus Unna, also die Geschichte hat stattgefunden, als ich auch noch in Unna gewohnt habe, die liebe Caroline. Du musst dir vorstellen, als ich eingeschult wurde, als Erstklässler, war Caro meine Patin. Das heißt, die war in der 4. Klasse und die musste dann in diesem Jahr auf mich aufpassen. Und man hat sich dann auch gerade in meiner Zeit, wo ich in der Sportschule in Erfurt war, so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber als ich dann wieder zurückgezogen bin, nach Unna, für Rabobank gefahren bin, für BMC gefahren bin, haben wir uns auch wieder angefreundet und haben super viel zusammen gemacht. Caro spielt Handball. Und du musst dir vorstellen, TUS Jan Delvik ist bei uns im Kreis Unna ein Frauenteam oder ein Frauenverein, der Handball spielt. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, dass sie in Trikots und Hosen spielen, die jetzt schon ein bisschen durch sind. Und sie auch so ein bisschen Warm-up-Zeug brauchen und das natürlich alles nicht so einfach ist in so einem Verein und Vereinskasse, bla 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 bla, dass die eigentlich auch Sponsoren haben, das aber alles nicht so einfach ist. Und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, habe mir gedacht, weißt du was, wie viel kostet das? Summe X, habe ich gedacht, ach komm, das ist vertretbar. Ich spende euch das einfach so. Also ich finde es ja cool und ich hatte dir auch schon, was ich bis jetzt noch nie eingelöst habe, ich hatte dir immer versprochen, zu einem Spiel zu kommen und das auch dann auch anzuschauen. Naja, dann ging das alles über die Bühne, die haben neue Trikots und neue Hosen bekommen und so. Und dann hat Caro mich gefragt, du bist ja jetzt eigentlich sowas wie unser Sponsor und die Fläche ist ja frei, willst du da nicht irgendwas draufschreiben oder so? Und dann hätte man natürlich als normal denkender Mensch einfach sagen können, nee, komm, passt, schreib da, was weiß ich, drauf, schreib da TUS Jan Delvik drauf oder so. Aber Der 21-jährige Rick Zabel hat sich gedacht, komm, das ist die Gelegenheit, um neue Follower zu gewinnen. Ich schreibe auf die Trikots der Frauenmannschaft, mache ich das Instagram-Logo drauf und mache Rick Zabel. Und ich habe dir nur das Foto weitergeleitet, wo Caro das Trikot anhat. Ich hab die Geschichte auch letztens mal bei der Türkei-Rundfahrt am Tisch erzählt und meine Teamkollegen haben sich auch schlapp gelacht. Muss dir vorstellen, es gibt richtige Teamfotos, wo diese ganzen Frauen da stehen und jeder hat diesen Aufdruck auf dem Trikot. Und wie gesagt, damals fand ich es sehr cool. Im Nachhinein denke ich mir halt, okay, das ist richtig peinlich.
Ich muss dich auch kurz korrigieren, weil du nämlich das Wort Fremdscham benutzt, aber eigentlich ist es einfach nur Scham.
Ja, stimmt. Es ist einfach nur Scham vor sich selbst.
Genau.
Ach ja.
Vollkommen verständlich auch. Ja. Vor allem, man muss auch dazu sagen, du musst auf jeden Fall dieses Bild in deine Story posten, ja, wenn diese Folge online geht. Dieses Rick Zabel ist auch nicht wirklich dezent und klein. Es ist einfach, ich glaube, es ist sogar größer als der Vereinsname.
Also, das ist wirklich, ich stelle mir halt einfach nur vor, ich meine, klar stellen die sich für das Foto dahin, die haben neue Trikots bekommen, aber insgeheim werden die sich ja alle gedacht haben, was ist denn das für ein Vollidiot? Und stell dir mal auch vor, die haben dann einfach gespielt. Und klar, damals war Instagram noch nicht so groß, aber trotzdem auch die gegnerischen Spielerinnen oder die Zuschauer, die das dann angeschaut haben, die werden das ja gesehen haben und jeder von denen wird irgendwann mal das dann auch eingegeben haben und geschaut haben, was ist das eigentlich? Und dann sind die einfach auf mein Profil gekommen. So richtig random. Ach, naja.
Schön.
Die Geschichte wollte ich mal erzählen, da dachte ich, die spare ich mir für den Podcast auf.
Ja, ich hoffe, dass diese Geschichte jetzt die wahre Geschichte war, von den dreien.
Das stimmt, ja. Die stimmt.
Die stimmt.
Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt.
Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Was nicht heißt, dass die Lagerfeuer-Story oder die Tom Pitcock-Story frei erfunden war. Das könnte ja auch einfach Fiktion gewesen sein.
Fanfiction. Ja.
Für mich ist es Entertainment. Ich hoffe, die Leute konnten darüber lachen. Ich fand es auf jeden Fall witzig, mir diese zwei Geschichten auszudenken.
Hervorragend. Aber ja, mit der Pitcock-Geschichte. Hast du geglaubt, ne? Ja, aber man schreibt es ja anders.
Das stimmt.
Aber dann dachte ich mir so, ja, aber ist ja auch manchmal so entfremdet, weil es dann besser funktioniert, aber man schreibt es ja anders. Und ich habe mich dann auch da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das sorgt schon wieder für Ärger sonst. So.
So.
Weiter im Text. Wir haben noch einen Shoutout. Wir haben nämlich, du guckst mich fragend an.
Ich muss lachen, wie du Shoutout ausgesprochen hast. Shoutout.
Shoutout. Shoutout. Wie gesagt, bekommen wir, ich sage jetzt mal so schön, Fanpost.
Okay.
Nein, wir bekommen Nachrichten von euch. Vielen Dank nochmal. Und eine Mail hat uns erreicht von Tobias. Und zwar hat er uns gebeten, und das machen wir natürlich sehr gerne, auf die Aktion Kilometer für Kinder aufmerksam zu machen, die normalerweise so abläuft, dass pro gefahrenem Kilometer bei Radsport-Events 1 Cent an die Deutsche Kinderkrebshilfe geht. Und durch die ausgefallenen Rad-Events fallen natürlich auch sozusagen die Spenden aus. Deshalb gab es 2020 die Aktion, dass man sozusagen selbst organisiert ein 24-Stunden-Event macht und sich eigene Sponsoren dafür sucht für jeden Kilometer. Und eben dieses Geld an die Kinderkrebshilfe geht. Und es hat letztes Jahr auch gut funktioniert. Ich glaube, 320.000 oder 350.000 Euro sind da zusammengekommen. Und es soll es dieses Jahr auch wieder geben. Und ja, Tobias hat uns darum gebeten, einfach nochmal drauf aufmerksam zu machen, dass es das dieses Jahr gibt. Und dass ihr da entweder als Fahrer oder eben auch als Sponsor einfach aktiv werden könnt. Und genau, deshalb wollten wir einfach mal kurz weitergeben, dass es das gibt und
gute Aktion, Daumen hoch von meiner Seite aus. Tanja tippt jetzt gerade was in ihrem Laptop ein, sie schaut nach, sie will, denke ich mal, noch eine Seite empfehlen.
Ja, ich dachte nämlich, aber ich glaube, er hat uns keinen Link dazu geschickt, aber dann dachte ich mir, ob man es hoffentlich unter Kilometer für Kinder findet und wollte das jetzt hier interaktiv testen.
Ich kommentiere das einfach, ihr müsst euch vorstellen, Tanja sitzt jetzt auf ihrer Couch, hat eine rote Mütze auf in der Wohnung. Man weiß nicht warum, es ist ja nicht kalt hier drin.
Ja, weil ich habe heute Mützenhaare.
Okay.
Und es gibt ja Helmhaare, es gibt Mützenhaare und
Tanja hat ein Döner-Kebab-T-Shirt an. Das müsst ihr auch noch wissen, warum auch immer sie das anhat.
Ja, also ihr findet es unter der kinderkrebsstiftung.de, da gibt es Kilometer für Kinder. und Beiträge dazu. Genau, ansonsten können wir da auch sicher nochmal was in den Shownotes vermerken.
So, wir haben noch zwei Punkte offen jetzt, liebe Tanja. Einmal wolltest du noch gerne über die Vox Women Tour sprechen. Und ich hatte das Anliegen, dass wir beiden mal kurz über das Thema Impfen reden. Was sollen wir zuerst machen?
Ich mache mal kurz Vox Women Tour, weil das schneller geht. Glaube ich, es gibt ab dieser Woche vom 3. Mai bis zum 17. Mai die Vox Women Tour bei Swift. und die soll einfach die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport boosten. Vox Women Cycling ist ja eine Homepage, die jeden Montag so die News aus dem Frauenradsport wiedergibt. Ich schreibe da auch einen Blog, das heißt, und mit mir auch sehr viele andere. Die haben Podcasts, die machen Livestreams und so weiter und so fort. Und jetzt eben auch die Tour auf Swift. Und da gibt es Workouts und Recovery Rides und jeder, der möchte, darf da gerne mitmachen. Wenn die Folge rauskommt, sind meine Workouts, glaube ich, gerade rum, weil ich bin für die erste Woche zuständig. Aber ansonsten könnt ihr auch mit Ella Harris und Lauren Kitchen die Workouts machen und ansonsten die Recovery Rides sind ja für immer und für jeden da. Deshalb gerne mitmachen und den Frauenradsport pushen.
Kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Als du dich als Ärztin beworben hast, hast du in die Bewerbung mit reingeschrieben, dass du jetzt auch Podcasterin und Bloggerin bist?
Nee.
Also, warum? Das wäre bestimmt ein gutes, vielleicht wenn die auch mal ein bisschen Marketing machen wollen, hätten die sagen können, komm Tanja, kann die auch noch.
Ja, also zum einen weiß das Dirk ja, aber grundsätzlich habe ich da so Kernkompetenzen reingeschrieben, wie meine praktische Erfahrung in Kliniken.
Ja,
aber
ist ja
und,
auch eine Kernkompetenz, Parallelwelten-Podcast.
Ich bin mir nicht sicher, ob das entscheidend ist, wenn ich Patienten untersuche oder betreue, aber ich lasse das einfach mal so im Patientengespräch einfließen.
Aber es wäre witzig, wenn du jedem Patienten erzählen würdest, dass du einen Podcast hast und die den da mal reinhören können. Das wäre witzig.
Total.
Kannst du so eine Visitenkarte machen, wo das draufsteht und dann gibst du den einfach immer so.
Ich kriege ein Namensschild, das kann ich einfach und also dann nochmal drunter schreiben. Dienstärztin, Podcasterin, Bloggerin. Und Radsportlerin.
Ich mache dir ein T-Shirt, wo das Instagram-Zeichen drauf ist.
Du kannst mir einen Kittel sponsern und dann mache ich ganz groß auf die Schulter Edric Zabel drauf.
Ja, das ist ein Deal. Komm, da schlagen wir drauf ein. Das hört sich gut aus. Genau, jetzt sind wir schon nämlich wieder bei Tanja, der Ärztin. Da passt das Impfthema. Was für ein Übergang, Wahnsinn. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz mit dir sprechen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Profisportler seit dem 1. Mai auf der Prioritätenliste fürs Impfen. Und ich glaube, das könnte auch einfach spannend sein, weil ich jetzt in letzter Zeit öfter mal die Frage bekommen habe, also einfach aus meinem Umfeld so, sag mal, bist du nicht schon längst geimpft als Profisportler? Du reist ja. Und nee, bin ich bis jetzt noch nicht. Ich wollte mich da natürlich, also ich finde auch nicht, dass wir bis jetzt auf der Prioritätenliste waren. Wenn das jetzt der Fall ist, dann nehme ich das gerne an. Also ich lasse mich auf jeden Fall impfen, mir ist auch völlig egal, mit was für einem Impfstoff, weil das auch dann immer so die Frage ist, ja, mit was lässt du dich denn impfen, als wenn es dann so den Premium-Impfstoff gibt oder eben nicht, also auch mir völlig egal. Da wollte ich aber nur mal kurz dich fragen, wie das bei dir ist, wie deine Meinung dazu ist, ob so schnell wie möglich und ob du da was bevorzugst oder wie ist da deine Meinung zu?
Ja, also ich lasse mich auch auf jeden Fall impfen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, schlage ich zu. Mhm. Und es macht ja auch Sinn tatsächlich. Natürlich will ich niemanden den Impfstoff wegnehmen, sage ich jetzt mal, aber sobald genug Impfstoff da ist, finde ich, macht es ja auch Sinn, weil wir reisen ja tatsächlich durch die Weltgeschichte und oft ist es ja auch unvermeidbar, dass man trotzdem jetzt in großen Gruppen unterwegs ist und wir sind zwar alle, wir haben ein festes Testregime und es gibt ein Hygienekonzept, aber natürlich ist immer ein Restrisiko da, wie man ja in den positiven Fällen, die ab und an eben wieder auftauchen, sieht. Deshalb macht es ja dann auch Sinn für alle uns Umgebenden auch zur Sicherheit, dass wir dann irgendwann halt geimpft werden. Deshalb, jetzt Steuerberater stehen jetzt auch auf der Prioritätenliste.
Ja?
Das war ja so das Witzige. Obwohl Steuerberater, glaube ich, relativ gut im Homeoffice arbeiten können, aber natürlich sehr systemrelevant sind. Ja, Deshalb.
Das ist der langweiligste Job, den ich mir vorstellen könnte in meinem ganzen Leben.
Ja, ich habe auch, also ich könnte es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, weil ja eigentlich jeder normale Mensch bei Steuern so ein bisschen Abwehrgefühle hat.
Ich war vor, du bist also Steuerberater auf einer Party. Leute fragen dich, was machst du? Du sagst, ja, ich bin Steuerberater. Alle gehen einfach.
Ja, mein Cousin, Uli, ist Steuerberater. Liebe Grüße an der Stelle.
Uli,
du hast den langweiligsten Job ever. Aber ich finde es gut, dass du das machst. Weil,
weil du meine Steuern machst.
Weil du meine Steuern machst. Exakt.
Cool, dass wir das auch mal kurz besprochen haben. Tanja, du bist ja jetzt Ärztin. Ich habe keinen Hausarzt. Was muss ich machen? Wie komme ich da auf so eine Liste?
Eine gute Frage.
Vielleicht hört ja ein Kölner Hausarzt zu und meldet euch doch mal gerne bei mir und schreibt mich auf so eine Liste. Tanja gleich mit. Wenn wir jetzt auf der...
Rick Zabel versucht es mit Vitamin P, das Vitamin-Podcast, jetzt irgendwie an Impfstoff ranzukommen.
Das Gold des 21. Jahrhunderts.
Das stimmt. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also ich hab ja erst mal versucht, im Ende November, Anfang Dezember mich als Impfärztin zu bewerben. Und das hat auch schon 3 Monate gedauert, bis ich da mal eine Antwort bekommen hat. Aber offensichtlich braucht man mich nicht. Ich habe auch extra nochmal, ich wohne ja hier in Deutz, eigentlich direkt an der Messe, wo auch geimpft wird, also wo das große Impfzentrum in Köln ist. Ich habe gesagt, ich bin zeitlich sehr flexibel, auch an Wochenenden. Ich kann auch spontan, weil ich um die Ecke wohne. Aber ja, es wurde irgendwie nicht angenommen.
Ja, weil du auch nicht Podcasterin da reingeschrieben hast und Bloggerin, dann hätten die dich sofort genommen.
Ja, im Dezember war ich ja auch
dann,
noch kein.
Dann hätten die einen Tag später hätten die zurückgeschrieben, ja klar.
Dann schicke ich jetzt vielleicht einfach noch meine Bewerbung. Aber jetzt bin ich ja schon eingespannt im Otto-Park.
Ja. Darfst du das sagen, dass du da arbeitest? Oder müssen wir das piepsen?
Ich denke, dass ich das sagen darf.
Okay.
Weil ich meine, es weiß ja auch jeder, glaube ich, wo Dirk arbeitet. Dirk Tenner, oder?
Das kann gut, das weiß ich nicht. Tanja, jetzt hast du dich aber in die Nesseln gesetzt.
Nein, ich glaube, das ist in Ordnung. Dirk hat auch schon gesagt, ja, wann verkünden wir das dann? Machen wir das bei euch im Podcast? Soll ich das machen? Soll ich zu Gast kommen?
Ja, wir können ja so einen richtigen, wie so einen Transfer. So, man verkündet ja auch, wenn man bei einem neuen Team unterschrieben hat.
Ja, stimmt.
Wir können ja so ein Bild machen, wie du so Dirk die Hand schüttelst. Ich mach das
man
Foto.
Schüttelt keine Hände mehr.
Ja, dann wie er euch so eine Faust gibt. Ja. Oder wie er sich umarmt. Oder wie Dirk dich wie so ein Baby auf dem Arm hält. Irgendwie so machen wir das. Und dann ich mache das Foto. Ich wohne ja nicht weit weg. Dann könnt ihr das beide verkünden.
Top. Klingt hervorragend.
Ja, ich glaube...
Die Marketing-Tipps von Rick Zahn.
Ich glaube, wir haben es abgerappt.
Definitiv. Ich weiß auch nicht. Das Witzige ist ja, dass du ja an sich so einen guten Job machst, was Instagram angeht. Allgemein Marketing. Dass du auch so ein Gefühl dafür hast, so Bilder und Qualität. Und wenn ich dann an dieses Trikot denke und diese Positionierung von diesem riesigen Rick Zabel...
Ich habe ja nur das Go gegeben. Ich habe ja nicht gesagt, wie und was und wo.
Okay, jetzt habe ich den Tussian Delwig, hast du gesagt,
Delwig,
gell?
Ja.
Delwig beleidigt. Nee, ja, das ist gut. Auch. Warum sprecht ihr eigentlich Sachen da drüben so im Ruhrgebiet? Warum spricht man da alles so komisch aus?
Delwig,
aber man schreibt es Delwig. Genauso, man schreibt Soest, aber man sagt Soest. Oder dann, was Beste ist, das ist Dehnungs-E überall. Ohr Erkenschwick. Als ich zum ersten Mal Radfahren war im Ruhrgebiet und ich bin an dem Schild Richtung
nichts gegen das Ruhrgebiet
geschrieben, Ohr Erkenschwick. Aber es ist nur ein Dehnungs-E, man spricht es Ohr Erkenschwick.
Okay.
Du kennst Ohr Erkenschwick
nicht. Nee, kenn ich auch nie gehört.
Ja, herrlich.
War eine Eike. Geile Sachen auf jeden Fall.
Kastrop-Rauxel.
Wir haben gute Namen.
Total.
Ich frage mich auch, wenn man immer Richtung Berlin oder Bielefeld fährt, Porta Westfalica ist auch so ein geiler Name. Überhaupt nicht.
Mein Erzhagen ist auch so eins meiner Lieblings. Oder Montabaur finde ich immer gut.
Mhm. Ja, damit kommen die Leute ab, wenn wir so einfach so, na, so was glaubt jetzt. Jetzt haben eh alle ausgeholt, jetzt können wir eh aufhören.
Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir hier kurz einen Prozess.
Diese Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe dir die Faust, weil Hände schütteln tut man nicht mehr. Und
nicht mehr 2021.
Merkt ihr das?
Sowas von 2019, Alter.
Okay, und vielen Dank fürs Zuhören. Es macht mir viel Spaß, diesen Podcast zu machen, wie ihr merkt. Ich bin auch ein bisschen alberner als sonst.
Wir hoffen viele. Euch auch, natürlich. Darauf sind wir ja mehr angewiesen, als dass es Rick Spaß macht.
Schreibt Tanja auf jeden Fall auch alle, ob ihr diese Geschichten, die ich einfließen lasse, ob ihr das wieder wollt oder ob ihr sagt, nee, das war nichts. Aber einfach nur alle Tanja schreiben, bitte. Dann kann sie das an mich weitergeben. Und ja, in diesem Sinne bin ich raus. Die letzten Worte hat wie immer die wunderbare Tanja Erath.
Ja, ich bin froh. Jetzt komme ich nämlich super aus der Nummer raus. Ich habe nämlich keinen Alfredo Binder-Vortrag geplant. Und ich habe keinen Overhead-Projektor hier. Aber da die Folge jetzt leider zu Ende ist, müssen wir das aufs nächste Mal verschieben. Gehabt euch wohl.